Board Game Circus Nähkästchen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Board Game Circus Nähkästchen. Ja, ich habe wieder die Ehre, das Ganze zu moderieren. Mein Name ist Dirk und bei mir sind von Board Game Circus Daniel und Johannes. Hallo und willkommen, ihr zwei.
Moin.
Moin, moin.
Ja, wir haben uns ja vorgenommen, so etwa 5 Wochen vor der Spiel jetzt mal über alle Neuheiten zu sprechen, über euer gesamtes Angebot, was ihr auf der Spiel darstellen werdet. Und wir gehen mal so ein bisschen die Spiele durch. Wir gehen das mal so ein bisschen von den, ja, von der Komplexität her, von den einfacheren Spielen bis hin zu den komplexeren Spielen. Wir werden natürlich nicht nur über die Spiele hier sprechen, sondern Daniel wird uns sicherlich auch nochmal sagen, wo wir den Stand genau finden und was vielleicht sonst noch zu erwarten ist. Das stecken wir mal so ein bisschen ans Ende, denn da gibt es bestimmt den ein oder anderen Termin, den wir hier schon mal in Aussicht stellen können, wo ihr dann auch auf Social Media vielleicht nochmal schauen könnt, ja, was passiert da überhaupt genau am Stand, denn da weiß ich zumindest schon von mindestens einem Termin am Stand, der stattfindet. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen. Aber dazu dann später mehr. Lasst uns erstmal einsteigen. Und einsteigen ist auch ein gutes Thema, denn zunächst steigen wir in den Lift ein, mit dem wir nach oben fahren wollen, um Lieferungen, eine der Neuheiten der Messe 2025.
Ich stecke im Lift ist ein wunderbar chaotisches Kartenspiel. Das haben wir letztes Jahr auf ein Spiel entdeckt. Da haben wir am Stand des thailändischen Originalverlages das gespielt. Und dann haben wir es abends nochmal gespielt. Dann sind wir direkt am nächsten Tag zum Stand und haben gesagt, wir wollen das machen. Und im Spiel sind wir Paketbotinnen und Paketboten und wollen unsere Pakete natürlich in Stockwerten abliefern. Wie machen wir das? Wir schreiben verdeckt eine Zahl auf, beziehungsweise 2 Zahlen. Und dann wird jede Runde von jeder Person eine Bewegungskarte verdeckt gespielt. Das heißt, wir wissen auch nicht, was die anderen für Etagen aufgeschrieben haben. Die Bewegungskarten werden alle aufgedeckt und dann werden die Karten zusammengerechnet und dann fährt der Lift hoch und wieder runter und hoch und wieder runter. Und je nachdem, wo der Lift hält, kriegt man Punkte. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, kriegt man keine Punkte. Und das sind auch schon die kompletten Regeln. Das heißt, eine Seite, ihr könnt das mit allen Leuten spielen, ihr könnt das mit Oma und Opa spielen, ihr könnt das mit den Kleinsten spielen, je nachdem, wenn sie vielleicht einmal aufschreiben müssen, also Zahlen bis 10 sollten sie vielleicht können. Und das ist super flott gespielt, das ist super spaßig. Das ist ein Spiel, wo man auf jeden Fall bereit sein muss, sich auch ein bisschen zu ärgern. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein blödes Spiel im positivsten Sinne, so ein Kopfschüttelspiel, wo man denkt so, was ist das? Und dann spielt man es und denkt so, hehehe. Da hat man so ein grenzdebiles Grinsen habe ich dann dabei drauf, weil ich es irgendwie so albern lustig finde.
Ja, das kann ich auch bestätigen, denn ich durfte es ja letztes Jahr auch einmal schon spielen und ich fand es auch echt unterhaltsam und lustig und man darf es einfach nicht zu ernst nehmen, tatsächlich. Bisschen ernster wird es jetzt mit Task Team, denke ich, oder Daniel?
Nö, das würde ich gar nicht sagen. Task Team soll ja auch unheimlich viel Spaß machen und fällt in die Kategorie der Partyspiele. Und das ist eine Kategorie, bei der ich ja immer ganz vehement abgelehnt habe und gesagt habe, bleibt mir fort mit Partyspielen, also ich muss zum Lachen in den Keller gehen. Und dann hat mich das Spiel aber so überzeugt. Ich weiß gar nicht auch, wie es dazu kam. Also musste ich mich überreden lassen oder haben wir einfach alle gesagt, nö, komm, wir probieren es mal aus. Aber als ich hier mein Team im Büro hatte, wir hatten so ein gemeinsames Wochenende, haben die dann draußen gesessen, als ich gerade noch am Rechner saß und haben Task Team gespielt und ich dachte erst noch, macht ihr mal, ist ja nicht mein Ding. Dann habe ich aber gesehen, dass das irgendwie ganz witzig aussieht, was sie da machen, bin mit eingestiegen ins Spiel und war wirklich Feuer und Flamme. Es ist eine Sammlung von Minispielen, also ihr könnt euch das vorstellen, so ähnlich wie Schlag den Raab oder ähnliche Spiele. Im Fernsehen so eine Joko und Klaas, nur halt nicht, dass man sich irgendwie den Rücken zutackert. Im Spiel sind Maßbänder dabei, da gibt's Kreisel, es gibt Würfel, es gibt Chips, Papier, Stift und ähnliche Sachen, die alle in der Box sind. Und ihr spielt auch einfach mit dem, was in der Box ist und zieht jeweils immer eine von 150 Karten. Die haben eine unterschiedliche Aufgabe, in der entweder mal eine Einzelperson gegen eine andere antritt oder Team gegen Team antritt. Und das dritte Team ist dann jeweils Schiedsrichterin und Schiedsrichtert. Wie gut ihr das gemacht habt, sollte es darüber Disput geben. Kurzum, ihr habt eine Mini-Olympiade, ihr habt relativ viele kleine Spiele, die aus dem Bereich Bewegung kommen, aus dem Bereich Wissen, sich was merken können, malen können, Geschicklichkeit, alles Mögliche ist dabei. Und wenn irgendwas davon mal für euch nicht passt, dann überspringt ihr halt einfach eine Karte, weil ihr sagt, die wäre für Kinder nicht gut geeignet oder die wäre nicht fair oder da habe ich keinen Bock drauf. Am Ende ist es einfach so, die Regeln sagen, spielt, bis ihr 7 Karten gewonnen habt mit eurem Team. Wenn ihr länger spielen wollt, spielt ihr einfach länger. Wenn ihr kürzer spielen wollt, spielt ihr kürzer. Du packst die Box aus, du ziehst die erste Karte und fängst direkt an. 0 Regeln nötig.
Tja, das klingt wirklich nach einem schönen, einfachen Spiel, wo man eine Menge Spaß haben kann, mit auch einer größeren Gruppe wahrscheinlich, oder?
Es geht bis 18 Personen laut Schachtel, genau. Also ich meine, auch da gibt dir gerade dieses Spiel sehr viele Freiheiten zu sagen, du fügst dir das noch ein bisschen so zurecht, wie du es zu Hause brauchst.
Also das ist so ein Spiel, wo man einfach richtig, richtig herzlich bei lachen kann, ne? Ist ja auch so, wenn man mal merkt, so, okay, die Aufgabe mag ich nicht machen, dann nimmst du einfach die nächste und dann stellst du dich auf und, keine Ahnung, dann hüpfst du durch Wohnzimmer, dann schreibst du rum, dann machst du wirklich alles Mögliche, Hauptsache du machst dich ein bisschen lächerlich und alle haben Spaß dabei.
Ja, oder, das ist jetzt mir schon mehrfach zurückgemeldet worden, es ist auch ein tolles Teambuilding-Spiel, also in einer Gruppe, sei es jetzt, um das Eis zu brechen und sich besser kennenzulernen oder eben auch, um ein bisschen Selbstvertrauen zu gewinnen. Wir hatten ja selber die Situation, dass Menschen jetzt bei uns in der Gruppe wussten, oh Gott, die Übung, bei denen ich mich ganz stark verbiegen muss, die kann ich nicht gut. Oder ich bin ungeschickt, ich treffe da nie mit meiner Papierkugel ins Ziel oder so. Und dann ist es ja auch toll zu wissen, wer kann was und wie können wir als Team zusammenarbeiten und uns da eben unterstützen einfach. Das finde ich daran cool. Und dass auch eben jeder mal in der Rolle der Schiedsrichterin ist und diese Rollen dann wechseln und man, also selbst wenn man jetzt ein Spiel verloren hat, halt im nächsten Moment sofort wieder drin ist.
Ja, und dann habt ihr ja noch ein kleines Spiel wieder verfügbar mit Hermit, das ist ja dann das Solospiel. Das ist ja eigentlich nur eine Neuauflage des bereits bestehenden Spiels, oder? Hat sich was geändert?
Jetzt sagst du einfach nur eine Neuauflage. Hermit ist jetzt nämlich doppelt so süß, weil jetzt nicht mehr nur ein kleiner Hermit-Holzfigürchen im Schachtel drin ist, sondern direkt 2. Hermit ist ja eigentlich ein Solospiel, aber konntet ihr ja auch schon in der ersten Auflage kooperativ zu zweit oder mit x-beliebig vielen Menschen spielen. Und in der Neuauflage könnt ihr Hermit jetzt out of the box kooperativ zu zweit spielen und ganz neu ein neuer Spielmodus, ein Duellmodus. Da könnt ihr entweder Echtzeit- oder rundenbasiert gegeneinander antreten und dann gucken, wer es als Erste schafft, den eigenen kleinen Einsiedlerkrebs ins Meer zu bringen. Weil das ist ja die Aufgabe. Ihr puzzelt euch Karten übereinander, auf denen sind unterschiedliche Muscheln drauf und da bildet ihr gewisse Muster ab. Und immer wenn ihr das schafft, diese Muster abzubilden, bewegt sich der kleine Hermit ein bisschen weiter ins Meer. Und wenn Hermit dann im Meer ist, sind wir alle glücklich und freuen uns drüber.
Ja, und wie kam es jetzt dazu? Also wir hatten für die zweite Auflage einen niederländischen Partnerverlag Benki Games gewonnen. Und die haben eben zu Hause, also mehr oder weniger Homebrew oder halt eben dann im Verlag, diese Duellvariante entwickelt, weil sie es halt super spannend fanden, das Spiel, aber es eben auch gerne gegeneinander spielen wollten. Und damit das geht, haben wir 7 neue Karten hinzugefügt. Die sehen vom Prinzip her genau aus wie die anderen, haben einfach eine andere Verteilung. Man kann den Duellmodus zu Hause im Grunde genommen also auch nachspielen, indem man 2 Exemplare nimmt und einfach noch 7 Karten hinzufügt und einen Ersatz-Miepel für die kleine Hermine nimmt. Aber was wir auch anbieten, ist auf der Webseite dann die 7 Karten noch herunterzuladen. Dann könnt ihr euch die Karten in Sleeves stecken oder wie auch immer ihr das löst. Und dann kann man natürlich auch das mal zu Hause mit der Kopie von Hermit, die ihr schon habt, ausprobieren.
Ihr habt ja so ein bisschen so ein Fable für 2-Personen-Spiele und für Duellspiele. Zumindest nehme ich das mal so wahr. Denn, vor allem Daniel hat das. Denn ihr habt jetzt mit Instinkt tatsächlich auch mal wieder, muss man sagen, ein Eigengewächs am Start, ein 2-Personen-Spiel, schwarz-weiß gehalten alles. Was hat es damit auf sich?
Um grundsätzlich erstmal auf das Duell-Ding zu gehen, ja, es ist ja irgendwo ein Teil der Philosophie von Board Game Circus schon immer gewesen, dass die Spiele, die wir haben, zu zweit gut funktionieren. Das heißt nicht, dass sie reine Zweier sein müssen, aber zumindest bei uns war das schon immer so, dass eben auch viele Paare zu Hause oder in anderen Konstellationen zu zweit gespielt wird. Daraufhin haben wir eben diese Smallbox-Line, die mit Fika begann und dann kam Hermit auch als Eigenentwicklung und dann Instinct und die wird ja jetzt noch durch viele weitere Spiele weitergeführt, kam die ins Leben. Genau, Instinct ist also der nächste selbstentwickelte Titel von Udo Peise, ganz toll illustriert von Dana Peter, schwarz-weiße Tiere habt ihr dort und es ist ein Legespiel, in dem ihr am Ende ein Raster aus 16 Karten bildet, 4x4, und zwar spielen beide Personen im selben Raster, das heißt, ihr legt abwechselnd dort Karten ein und auf diesen Karten sind Tiere, die haben Wertungsbedingungen drauf und ihr versucht beim Platzieren diese Wertungsbedingungen der Tiere zu erfüllen. Das ist hochtaktisch, das klingt einfach, die Regeln sind auch einfach, die Spieltiefe entsteht wie so oft in der Smallbox-Line durch die Möglichkeiten, durch das Taktieren und das richtige Timing, wann ich welche Karte platziere. Das ist es kurz gesagt. Es gibt ein paar Karten, mit denen kannst du eben dieses Raster aus 4x4 Karten dann auch noch modifizieren. Auch da ist natürlich wieder die entsprechende Frage, wann spiele ich die Karte, um eben dieses Spielfeld zu beeinflussen zu meinen Gunsten und die andere Person dann so ein bisschen zu ärgern. Also konfrontativ, taktisch, unheimlich schön, unheimlich tiefgängig. Das ist Instinkt.
Wir bleiben so ein bisschen im Genre der Legespiele. Strange World Above the Clouds ist auch ein Legespiel eigentlich. Also so ein Tableaubilder ist es ja irgendwie, glaube ich. Aber es ist auch ein bisschen Drafting. Johannes, was erwartet uns da? 1 bis 4 Menschen können da mitspielen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, richtig. Ich liebe Legespiele und ich habe mich riesig über Strange World Above the Clouds gefreut. Es ist ein Drafting- und Legespiel. Das heißt, am Anfang, wir haben 3 Karten, draften die dann und dann legen wir die Karten in unsere Landschaft. Jede Person hat ein eigenes Raster. Insgesamt werden 16 Karten in unserer Landschaft am Ende liegen. Genau, wir erschaffen eine wunderschöne bunte Insel über den Wolken und diese Inseln sehen alle unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Wertungsbedingungen. Das heißt, da müssen wir immer gucken, wo legen wir die Karten hin. Das ist der erste knobelige Faktor und der zweite ist, die Karten haben zum Teil nicht nur unterschiedliche Wertungsbedingungen, sondern auch gewisse Legeregeln. Das heißt, gewisse Karten dürfen nicht nebeneinander liegen, gewisse Karten dürfen in einer Reihe nur einmal vorkommen und da wird es dann nochmal ein bisschen taktischer. Hinzu kommt dann halt noch das Drafting, das heißt, muss ich immer genau überlegen, was brauche ich gerade, was kann ich der anderen Person eventuell, darf ich ihr nicht geben, weil das wäre ja viel zu krass. Und es gibt noch so kleine Portale auf einigen Karten, mit denen man sich noch Reisende dazu holen kann, die nochmal eine extra Wertungsmöglichkeit bieten. Das heißt, auch die Grundregeln mit dem Drafting und den Legeregeln sind super simpel, aber was dann im Kopf da passiert, also das Zahnrädchen, das dreht sich und dreht sich und dreht sich und das ist wirklich, finde ich ganz zauberhaft und schön.
Und es ist vor allem auch sehr besonders illustriert, finde ich. Also das ist, muss man auch nochmal betonen, es ist nicht so die Standardillustration und Gestaltung, sondern das sieht schon auch sehr besonders aus, oder?
Auf jeden Fall. Das hat so ein, ja, es ist so ein Comic-Look. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das so gut beschreiben kann. Rick und Morty wäre ein falscher Vergleich, aber ich finde, es hat schon auch so einen schrägen Charme. Es ist nicht so ganz rau, aber es hat so eine, ja, schon so eine gewisse eigene Ästhetik.
Auch eine eigene Ästhetik, die ist aber eher so ein bisschen Manga-esk, würde ich fast sagen, hat Wizards Cup. Und da sind wir wieder bei 2-Personen-Spielen. Und das ist auch ein Genre, was ich bisher nicht so kannte. Aber es gibt einen, glaube ich, sehr bekannten Vertreter. Ich glaube, es hieß Challengers, das Spiel. Das war ja auch so ein Autobattler. Und da haben wir jetzt hier den 2-Personen-Vertreter davon.
Genau, nicht den Zwei-Personen-Vertreter von Challengers, aber im Genre der Autobattler. Ich habe es gerade vorgestern Abend noch gespielt mit einem Freund. Wizards Cup funktioniert so, ihr habt beide das gleiche Deck. In diesem Deck habt ihr eben verschiedenste Karten, die unterschiedliche Elemente haben. Das kennt man ja so ein bisschen auch von Pokémon oder von Magic. Feuer schlägt Pflanze, Pflanze trinkt Wasser, Wasser löscht Feuer. Und dann gibt's hier aber auch noch das Licht oder eben die Neutralen, die von nichts geschlagen werden können. Und es funktioniert folgendermaßen. Ihr bringt am Anfang euer Deck, mit dem ihr spielen wollt, von 5 Karten und einer in der Reserve an den Start. Aus diesen 18 Karten dürft ihr wählen. Mit diesem Deck tretet ihr gegeneinander an. Das habt ihr vorher fein säuberlich sortiert, dass ihr dann quasi die Karten jeweils, wenn ihr sie gleichzeitig aufdeckt, in der Reihenfolge bekommt, wie ihr sie in das Deck gelegt habt. Und zunächst mal hat jede Karte einen aufgedruckten Soforteffekt, einen dauerhaften Effekt oder einen vorübergehenden Effekt. Diese Effekte werden abgehandelt. Wenn die abgehandelt sind und dann immer noch beide Charaktere im Duellbereich liegen, dann wird eben geguckt, welches Element welches schlägt. Sollte auch da das Duell noch nicht aufgelöst werden können, dann hat jede Karte auch eine Zahl und dann würde die höhere Zahl die niedrigere schlagen. Und so lasst ihr eure Karten gegeneinander antreten in einem Winner-of-Three-System. Also das heißt, wer zuerst 2 von 3 Turnierpunkten gewonnen hat, gewinnt eben den Wizards Cup. Ihr dürft zwischen den Partien, also von Runde zu Runde, immer genau eine Karte, wenn ihr möchtet, austauschen und natürlich euer Deck neu sortieren. Und was dabei passiert, ist sehr viel Metagame. Also ihr werdet eben herausspüren, wie die andere Person spielt, vielleicht auf welche Elemente die gegangen ist oder ist sie auf hohe Zahlen gegangen. Ne? Also das wollt ihr ja kontern, der wollt ihr quasi ein Schnippchen schlagen. Es gibt Karten, die beziehen sich aufeinander, sprich, wenn ich jetzt hier liege, dann verstärke ich den Wert der anderen Karte und kann gleichzeitig sagen, wirf die Karte ab, die der andere da liegen hat. Dann gibt es Karten, die aber sagen, wenn ich abgeworfen wurde, dann verstärke ich die nächste Karte im Duell. Und das alles nutzt ihr eben auch wieder taktisch und im Metagame, um den anderen Kartenstapel bzw. euer Gegenüber zu besiegen.
Ja, wir bleiben so ein bisschen in Japan. Wir haben eben schon gesagt, es hat so ein bisschen manga-eske Optik. Mit Naishi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein weiteres Zwei-Personen-Spiel in eurem Line-Up angekommen.
Genau, es ist ein Hand-Management- und Tableau-Building-Duellspiel vielleicht. Also wir sind im feudalen Japan und bauen uns unsere eigene Provinz aus. Wie machen wir das? Wir haben einmal 5 Karten jeweils in einer offenen Auslage und wir haben 5 Handkarten. Und in jeder Runde, wenn wir dran sind, können wir von dem offenen Markt eine Karte nehmen und mit einer Karte aus unserer Auslage oder unserer Hand austauschen. Das Besondere ist jetzt, ihr dürft die Karten nicht irgendwo hinlegen. Das heißt, die Position in der Auslage und in der Hand sind fest. Das heißt, ihr dürft auch die Karten in eurer Hand nicht irgendwie neu sortieren. Wenn ihr euch das Feld nehmen wollt, was im Markt in der zweiten Position von links ist, müsst ihr diese Karte auch in eure Auslage oder in eure Hand in die Position in der zweiten Position von links legen. Das ist prinzipiell erstmal vielleicht unproblematisch, aber die Karten werten alle auf unterschiedliche Bedingungen und beziehen sich manchmal halt auch auf die Position in der Auslage und der Hand. Das heißt, ihr müsst immer genau überlegen, welche Karte passt wohin. Es gibt noch so kleine Bonusaktionen, da könnt ihr auch mal eine Karte tauschen, aber in der Regel dürft ihr das nicht. Das heißt, ihr müsst immer genau überlegen, wo kann ich die Karten gebrauchen, wo kann ich sie nicht gebrauchen. Da es ein Duell ist, müsst ihr auch immer überlegen, was kann ich der anderen Person überlassen, weil es gibt zum Beispiel diese Toris, das ist ja auch, ne, kennt man glaube ich, wenn man an Japan denkt. Wenn man eine gewisse Anzahl davon hat, kriegt man Minuspunkte, wenn man eine gewisse Anzahl davon hat, kriegt man sehr, sehr viele Punkte. Das heißt, man muss schon überlegen, okay, die andere Person hat vielleicht schon 1 oder 2, was mache ich damit jetzt? Und da wird es dann richtig knifflig. Und was jetzt schön ist, auf der Messe ist nicht nur das Grundspiel da, sondern ist, glaube ich, würde ich sagen, die schnellste Erweiterung, die wir bis jetzt nachgeliefert haben, weil es zu Naishi auf der Spiel direkt eine Mini-Erweiterung geben wird, Legenden und Reisende. Da sind ein paar Karten drin und zwar 2 Module. Einmal die Legenden, da tauscht ihr einmal Karten aus dem Grundspiel aus und das sind dann einzigartige Karten, die nochmal auf besondere Weise werten, also die möchte man unbedingt haben. Und die Reisenden ermöglichen euch ein bisschen mehr Flexibilität, weil die bringen zwar selber keine Punkte, aber wenn ihr sie in eure Provinz legt oder aus eurer Provinz wieder hinaus begleitet oder sie wieder verlassen, dann bringen sie euch Aktionen und da könnt ihr was machen. Und das ist schon, ja, da ist noch mehr drin.
Ich wollte noch anfügen, Naishi ist auf jeden Fall von diesem Sortiment, was wir jetzt vorgestellt haben und für 2 Personen das anspruchsvollste, hochtaktischste Spiel, das sich gerade auch im KennerInnenbereich jetzt schon großer Beliebtheit erfreut. Und es wurde ja sogar auch auf der BerlinCon unter die Top-Spiele für die Goldene Tatze gewählt, beziehungsweise es war kein Voting, sondern eine Jury hat dieses Spiel halt als wirklich sehr gut bewertet. Und es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie man wirklich mit wenig Material, und das meine ich jetzt nicht abwertend, aber einen enormen Spielkörper aufbauen kann, an dem man sich wirklich als Spieler im positiven Sinne abarbeiten oder messen kann. Also das ist wirklich super, finde ich irre.
Dann, wir hatten es eben schon von besonderer Optik, kommen wir auch zu einem Spiel mit besonderer Optik nochmal. Wir hatten ja gesagt, es wird etwas komplexer. Mit Deep Regrets hat man sicherlich auch ein Spiel, was eine, ja, man kann schon sagen, sehr besondere Optik hat und was auf jeden Fall auffällt, oder?
Richtig, Deep Regrets ist ein Horror-Angelspiel in so einer skurril schönen Comic-Optik, sieht so ein bisschen dreckig, so ein bisschen räudig aus. Also wie halt, wie man sich vorstellt, wenn man an den Hafen geht, aber nicht so einen schönen sauberen Hafen, sondern wirklich, wie es damals war halt, ne? Also wo dann irgendwie noch der Schmutz am Steg klebt. Und so sieht das ganze Spiel im positiven Sinne aus. Geht für bis zu 5 Personen. Wir sind Anglerinnen und Angler oder irgendwelche kuriosen Meeresgestalten und wollen ganz viel Fisch fangen. Im Kern ist es ein Push-Your-Luck-Spiel. Wir fahren mit unserem Boot raus auf die düstere See und da liegen Karten. Wir sehen auf der Rückseite der Karten schon, ob da ein großer, ein kleiner oder mittelgroßer Fisch drin ist. Und mit Würfeln, die wir zur Verfügung haben, können wir diese Fische fangen. Wir wissen aber immer nicht, was liegt denn da oder was schwimmt denn da im Ozean hin und her. Die Fische bringen Punkte, die bringen Geld, aber die Fische haben auch alle unterschiedliche Effekte. Und das Trickige ist halt, wir wissen nicht, ob wir die Fische fangen können. Wir wissen nicht, ob das Einmaleffekte sind, ob wir die später nutzen können. Manche Effekte sind gut für uns, manche Effekte sind schlecht für uns. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen so, halt dieses Risiko. Auch der Autor hat gesagt, er wollte so ein bisschen diese Angst simulieren. Auch also irgendwie schon den Reiz, ich will ja was fangen, aber was könnte denn da im Ozean auf uns lauern. Und wir können nicht nur Fische fangen, sondern wir können dann auch an einem späteren Tag, in einer späteren Runde in den Hafen fahren, Fische verkaufen und uns bessere Ausrüstung holen. Dann holen wir uns eine Angelrute, die uns mehr Möglichkeiten bringt. Wir holen uns zum Beispiel irgendwelche Vorräte, zum Beispiel einen Fusel, weil ne, die Seemänner und Seefrauen brauchen natürlich auch ein bisschen Alkohol zur Stärkung vielleicht mal, weil diese Welt so düster und dramatisch ist. Weil obendrauf kommt noch, das ist eine Welt, die auch so ein bisschen dem Wahnsinn verfallen ist. Das heißt, im Laufe des Spiels werden wir immer gezwungen sein, Karten zu ziehen. Das sind Reuekarten, die symbolisieren Taten, die wir halt bereuen. Zum Beispiel haben wir mal eine Nonne getreten. Das ist natürlich nicht so schön. Und je mehr Karten wir davon sammeln, desto wahnsinniger werden wir. Das ist im Spiel ganz schön, weil wir mehr machen können. Aber die Person, die am Ende am wahnsinnigsten ist, die kriegt einen dicken Malus. Das heißt, man muss immer überlegen, wie viel Wahnsinn riskiert man im Spiel. Und ja, am Ende kann man natürlich diese ganzen Karten, die man gesammelt hat, dann noch schön vorlesen. Und da entsteht auch noch so eine schöne Geschichte. Also es ist wirklich so ein Spiel, das lebt über die Atmosphäre. Man schaut sich die unterschiedlichen Illustrationen an, freut sich über die Vorräte, die man sammelt und was auch immer für ja, Gestalten oder Sachen man halt im Ozean findet. Und auf der Spiel ist nicht nur das Grundspiel dabei, sondern auch hier die Mini-Erweiterung Tentakel, die Barke, die einerseits ein paar mehr Fische reinbringt und so bittere Reuekarten, das sind quasi so asymmetrische Startfähigkeiten, die im Laufe des Spiels je nach Wahnsinn auch ein bisschen verändern. Also auch da noch ein bisschen mehr Abwechslung dann drin.
Und auf der Messe haben wir dann schon die erste große Erweiterung dabei, Even Deeper Regrets, in der ihr nicht nur auf der See fischen dürft, sondern auch im Inland. Das heißt, man kann in einem tiefen, dunklen Loch, so wird es ja, glaube ich, ausgesprochen, in dem eine Nessie wohnen könnte, fischen oder eben auch im Fluss nach Süßwasser fischen. Und da gibt es dann noch ein bisschen neue Spielmechanik. Die haben einen besseren oder, sag ich mal, höheren, riskanteren Ratio zwischen dem, was man da an Positivem, aber eben auch an Negativem rausfischen kann. Das heißt, wer das riskiert, kann viel verlieren, kann aber auch viel gewinnen. Und dort gibt es eben noch eine Ruhmesmechanik. Die Fische, die können dich mit Ruhm oder Prestige eben ausstatten. Du kannst Ruhm und Prestige nur bis zu einem gewissen Grad sammeln, denn das ist limitiert. Das heißt, wenn andere in Konkurrenz nach Ruhm fischen, dann nehmen die dir eventuell auch wieder Ruhm ab. Du kannst das Ruhm bis zum Spielende behalten und dort in Punkte einlösen oder du kannst den Ruhm eben auch benutzen, um ihn wie Geld auszugeben. Das heißt, du wärst halt einfach ein prahlerischer, ekliger, schmieriger Fischersmann in der Kneipe, der sich da kurzzeitig Vorteile von erkauft, am Ende aber seinen ganzen Ruhm verspielt hat. Und so findet ihr in dieser Erweiterung tatsächlich nochmal mehr Karten und Inhalt sogar als im Grundspiel enthalten sind. Das ist völlig crazy, denn es sind viele neue Gerätschaften, neue Angelrollen, neue Angelrouten, neue Items und ein kompletter Satz Fische, mit dem man entweder den ganzen Kartensatz aus dem Grundspiel austauschen kann, wenn man also sagt, ich will nur neue Fische fischen, oder den ihr auch mit dem Grundspiel zusammenmischen könnt und dann habt ihr eben jedes Mal einen ganz unterschiedlichen Ozean plus eben das neue Tableau mit den Karten, die dann auf dem neuen Tableau stattfinden.
Wichtiger Hinweis, wir haben die Erweiterung zum Zeigen dabei, nicht zum Kaufen. Die wird erst nächstes Jahr erscheinen, weil da müssen wir uns erstmal die Übersetzung machen. Das war ja ein Kickstarter, aber ihr könnt euch schon mal einen Blick drauf erhaschen und euch dann darauf freuen.
Wichtiger Einschub, auf jeden Fall, danke.
Ja, also ihr seid noch kräftig am Fische mischen, sozusagen, was die Erweiterung angeht. Eine andere Erweiterung allerdings, die ist auf jeden Fall schon da und auch verfügbar.
Ja, und das ist die Erweiterung Freunde und Familie für Mythwind und außerdem das Leben der Waldgeister, das ein kleines Booster-Pack, eine Mini-Erweiterung zum Spiel ist. Und die Welt von Mythwind, seht ihr, geht weiter, wird auch weiter in die Zukunft weitergehen, denn wir haben ja mit Mythwind ein theoretisch unendlich spielbares Spiel. Das heißt, auch nach Durchspielen der Ereignis- und Abenteuerkarten kann ich meinen Charakter weiterentwickeln, kann ich weiter mein Dorf aufbauen und pflegen. Und jetzt kommt eben zu diesem Dorf, das im Grundspiel aus 3 Spielplanteilen besteht, noch ein 4. Spielplanteil hinzu. Auf diesem gibt es dann zum Beispiel Volksfeste. Ihr könnt dort andere Charaktere kennenlernen. Ihr könnt euch dort theoretisch auch verlieben und Freundschaften schließen. Diese Charaktere, die geben teilweise auch Aufträge an euch, die ihr erfüllen könnt. Also ihr seid ja in Mythwind zum Beispiel Handwerkerin, ihr betreibt in Mythwind eventuell aber auch eine Kneipe oder ihr seid Waldläufer und sorgt für die Nahrung. Und jetzt kommen eben dazu noch Beziehungen, die sich auch teilweise auf euren Job beziehen, die von euch, wie gesagt, Aufträge erfordern, die ihr erfüllen könnt. Und was auch Neues und die Interaktion steigert, ist, dass ihr euch gegenseitig Aufträge geben könnt. Also ich kann als Waldläufer zum Beispiel einen Auftrag an die Handwerkerin geben, dass ich einen neuen Beutel brauche. Und so haben wir halt die Möglichkeit, auch uns gegenseitig mit Geld weiterzuhelfen. Denn eine Restriktion im Grundspiel war ja, dass ich zwar viel Geld verdienen kann und auch im Sinne der Gemeinschaft für uns ausgeben kann, dass ich aber nicht mal eben Geld aus meinem Vorrat rüberschieben kann an die Person links oder rechts von mir und sagen kann, pass auf, mit dem Geld kannst du jetzt was anfangen. Das war auch gut, dass das im Grundspiel so nicht ging. Das wäre zu einfach gewesen. Aber wir haben eben über diese Aufträge jetzt die Möglichkeit, uns gegenseitig so ein bisschen zu boostern, also sprich Geld gegen auf meiner Seite vielleicht einfach auch Weiterentwicklung des Charakters. Ja, und das wird natürlich auch dann schön, wenn ich so spiele, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, als Pärchen oder zu zweit, was in diesem Spiel super geht, das wirklich auch oft als Cozy Game benannt wurde, eine schöne Abenteuerwelt, in die ich eintauche. Und wenn ich dabei Charaktere wechsle, was also wirklich gut geht, dass ich ein paar Tage mit der Waldläuferin spiele und die nächste Woche im Spiel, die spiele ich dann quasi zum Beispiel mit dem Farmer, dann kann ich eben auch über diese Aufträge über mehrere Sessions hinweg im Grunde genommen meinem eigenen Charakter, auch theoretisch im Solospiel, Aufträge geben, die ich dann erfülle, wenn ich den Charakter gewechselt habe. Also ihr seht, ein hoher Grad an Interaktion kommt hier dazu. Natürlich auch wieder neue Abenteuer- und Ereigniskarten, neue Gebäude und die Welt von Mythwind bleibt weiter spannend und gilt es weiter zu entdecken.
Ja, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch euer Neuheitenprogramm auf der Messe. Ihr habt aber noch ein paar Sachen dabei, die eigentlich noch nicht verfügbar sind, die man sich aber schon anschauen könnte. Vielleicht wollt ihr uns da noch mal einen kurzen Überblick geben, weil da sind ja schon ein paar Sachen dabei, die vielleicht für den einen oder die andere durchaus interessant sein könnten.
Ja, also die Idee ist nämlich, dass wir schon mal von Stone Saga, dem großen epischen Abenteuerspiel aus derselben Schmiede wie Mythwind, die englische Version mit den beiden Erweiterungen auch da haben werden. Wir sind ja voll im Gange mit der Lokalisierung. Wir haben natürlich auch eine englische Version, damit wir immer wieder selbst spielen und überprüfen können. Und wir haben uns jetzt gedacht, wenn wir die dann zeigen, das Material ist auch einfach atemberaubend und auch dieses System, es gibt so aneinander klickbare Bases, das kann man jetzt im Podcast eigentlich gar nicht so gut erklären. Ihr habt im Prinzip so Bases, die ihr aneinander klickt und in diesen liegt dann quasi verdeckt Hexblättchen als Landschaft, erstmal unter so einer wolkigen Wolkendecke, wie sollte die auch sonst sein, die wolkige Wolkendecke, und die deckt ihr dann eben auf nach und nach und entdeckt so eure Landschaft und damit ist alles auf dem Tisch super funktioniert, habt ihr so ein geiles System und genau, kommt einfach an den Stand, statt das jetzt hier begreifen zu wollen, meine Erklärung ist auch gerade nicht gut, sondern kommt an unseren Stand, 5D110. Das sollten wir häufiger mal einwerfen. Und da könnt ihr euch dann auch Stone Saga angucken und unsere Redakteurin Lisa, die wird dort sein, die wird das pitchen, die wird euch einen Überblick über das Spiel geben, so wie ihr das vor 2 Jahren auch für Mythwind bei uns am Stand bekommen habt. Mit der Idee dann da eventuell auch direkt die Vorbestellung auf der Messe zu starten, dass ihr dann, das habt ihr vor 2 Jahren auch gemacht, bei uns direkt das vorbestellen könnt und dann kommt es nach Hause.
Und ein weiterer Titel, der wahrscheinlich auch noch gezeigt werden könnte, ist ja auch noch da, der vielleicht auch interessant ist für alle, die so auf Point-and-Click-Adventures stehen.
Genau, richtig. Wir zeigen auch Witchbound. Das wird auch im Laufe des Jahres noch erscheinen. Aber wir werden auch unsere deutsche Version dort auf das Spiel wahrscheinlich, da haben. Also wir werden alles tun, um es einfliegen zu lassen. Und genau, Witchbound, du hast schon Point-and-Click-Adventure angesprochen. Genau in dem Stil ist es ein Spiel. Wir begleiten mit einer kleinen jungen Hexe und ihrem Kater geht's auf eine mysteriöse Insel und dort erkundet sie diese Insel, lernt Leute kennen und da gilt es dann halt allerlei Entscheidungen zu treffen. Das ist auch ein wirklich super cuter, knuffiger Illustrationsstil. Also ich finde wirklich, da kann man sich direkt in diese Welt hineindenken und finde ich, hat auch so ein bisschen, also ich musste so ein bisschen auch an Deponia denken, falls ihr das kennt. Das ist ein deutsches Point-and-Click-Adventure. Das ist ein bisschen skurriler, aber in so eine Richtung geht das und das ist wirklich, ja, einfach. Das ist einfach, denkst so, ach schön, angenehm, wohlig, wie so eine Couch zum Reinlegen ist das quasi das Spiel.
Für mich hat es, ich kenne das nämlich nicht, was du gesagt hast, so Super NES-Vibes hervorgerufen. Also ich habe ja so eine isometrische Perspektive auf Dungeons beziehungsweise auf den Marktplatz oder ähnliches. Ich kann in Gebäude reingehen und dort mit den Charakteren sprechen und da war ich immer irgendwo bei Zelda oder ähnlichen Spielen, in denen das ja auch immer so ein Mix ist aus drinnen und draußen. Also sprich draußen das oft das Überbrücken von Distanzen, aber auch hier passiert natürlich was, wenn du draußen bist und drinnen eben vielfach ja das Suchen nach Schätzen oder auch in unserem Spiel das Suchen nach Hinweisen. Jede Person hat ja einen Charakterbogen, der so an einen super light RPG angelehnt ist. Ihr könnt Geld sammeln, ihr könnt Gegenstände sammeln und ihr könnt die dann eben auch nutzen in der Interaktion mit anderen Charakteren und habt einen Gesundheitsstatus und ähnliches, also wie man das eben aus einem soften RPG auf jeden Fall auch kennt. Und ich glaube, das ist super spannend für Menschen, die eben mit Kindern oder in der Familie oder halt solo auch eine Geschichte erleben wollen, also wirklich eine schöne Geschichte erleben wollen, die Möglichkeit haben wollen, wie in einem Sandbox einfach möglichst viel ausprobieren zu können. Also kannst in dem Spiel auch sagen, durch das System irgendwie halte dem die Besen oder die Nase und der hat gar kein Interesse an dem Besen. Ja, es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, wie eben dein Inventar, also es gibt ein richtiges Inventarsystem, mit den Charakteren benutzt werden kann. Das kann dann zu einem Ergebnis führen. Das kann aber auch mal sein, dass er da einfach antwortet, daran habe ich kein Interesse. Also all das tut dieses Spiel völlig analog wohlgemerkt. Also es ist eine wohltuende Entschleunigung, denn ja, man könnte sowas auch online spielen, aber wir lieben, dass das hier eben in diesem Buch stattfindet mit großen, großseitigen, formatigen Illustrationen, in denen es auch viel zu entdecken gibt. Das ist einfach das Coole daran.
Ja, und man kann sich ja dann auch schön um dieses Buch herum versammeln. Du hast eben schon gesagt, mit Kindern, gerade wenn sie noch nicht so gut lesen können, ist es natürlich durchaus hilfreich, wenn man das vielleicht mit denen zusammen einfach spielt. Weil ich glaube, es ist schon geeignet für Kinder, um das gemeinsam zu erleben. Man kann ja dann auch ein Ritual draus machen zum Beispiel und sagen, wir spielen immer nach dem Abendessen nochmal eine kleine Partie und gucken, wie es weitergeht mit der kleinen Hexe. Und das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. War auf jeden Fall ein ganz schön großes Programm, was ihr dieses Jahr mit habt. Nicht nur die Sachen, die ihr auch dort habt. Das ist ja auch nicht immer gegeben, dass immer alles dort schon verfügbar ist. Da habt ihr jetzt eigentlich alles da, was ihr da haben wollt. Tatsächlich jetzt noch die 2, die ihr genannt habt, die noch zusätzlich gezeigt werden können. Gibt es denn sonst noch Themen, wo ihr sagt, ach, da wollte ich noch mal drauf hinweisen, abgesehen vom Stand, von der Standnummer vielleicht, die wir zwischendrin jetzt immer mal eingeblendet haben, für alle, die auch Podcast-Kapitelbilder sehen. Was gibt es denn sonst noch zu sagen zur Messe?
Also wir haben an 2 Tagen, und zwar am Freitag und am Samstag um 14.30 Uhr jeweils an unserem Stand 5D110, Signature Sessions. Das heißt, ihr könnt am Freitag kommen und dann sind Udo Peise, der Autor von Instinct, und Dana Peter, die Illustratorin, da und signieren auch euer Exemplar. Und dasselbe machen wir am Samstag, eben die gleiche Uhrzeit. Ihr müsst euch einfach nur eine Uhrzeit merken, könnt Freitag und Samstag kommen, 14.30 Uhr. Ist Judson Cohen da, der Autor und Illustrator von Deep Regrets, und er wird da eben auch Deep Regrets signieren, und wir haben da für euch noch ein Goodie gerade in der Mache, also lasst euch mal überraschen, das Goodie gibt es dann eben, man kann sich theoretisch auch quasi in seinem Goodie signieren lassen, wenn man es nicht im Spiel haben möchte. Da sitzen wir noch gerade an was Schönem, das ihr dann auch mitnehmt, das euch, glaube ich, zu Hause noch ein bisschen begleiten wird. Was super schwierig ist, da muss ich ganz ehrlich sein, bei dieser Messe, wo wir alles vorrätig haben, ist die Mengen richtig zu bestimmen. Da liegen wir jedes Mal wieder daneben und dann sind wir plötzlich mit irgendeinem Spiel schon am ersten Tag ausverkauft. Ich kriege das nicht gelöst. Also wir haben überlegt, ob wir das noch irgendwie zeitlich schaffen, einen Pickup und Pre-Order zu machen. Sollte das so sein, behaltet einfach mal unser Social Media im Auge, unsere Webseite oder guckt auf den Newsletter. Dann könnt ihr auch gerne, wenn wir das noch an den Start bringen, dort vorbestellen und dann einfach ganz bequem abholen. Wenn wir das nicht schaffen, wir gucken natürlich, dass wir von allem genug vorrätig haben. Wenn nicht, gibt es die Spiele auch online im Shop. Wie gesagt, finden wir Lösungen. Aber schaut bei uns am Stand vorbei, hebt euch das vielleicht nicht unbedingt bis Sonntagnachmittag auf. Wir haben viel da. Es ist gerade aber auch echt viel, was richtig gut läuft und wo wir uns drüber freuen. Und das wollen wir natürlich mit euch teilen. Und das ist es eigentlich von meiner Seite soweit.
Gibt es denn das eine Spiel, von dem du sagst, ach, das ist ein bisschen knapp, da müsste man sich tatsächlich beeilen?
Wir haben ja von jedem Spiel gesagt, okay, dann nehmen wir mal so und so viel mit. Keines der Spiele ist Stand jetzt insgesamt, also sprich im Lager, in der Gefahr, in Kürze ausverkauft zu sein. Da ist ganz vorne mit dabei noch Strange World Above the Clouds. Also das wird wahrscheinlich das erste Spiel sein, was ausverkauft ist. Und Deep Regrets, die beiden. Weil wir haben da gerade bei Deep Regrets vor 3 Tagen das Spiel bekommen. Und die Hälfte der Auflage ist jetzt in den Handel gegangen. Wie schnell die dort weggeht, weiß man nicht. Aber das wäre so Strange World Above the Clouds und Deep Regrets brennen. Das ist schon so. Und wir können einfach aufgrund der Lagerkapazität, auch wenn wir jetzt wieder einen 30 Quadratmeter Stand haben, 5D 110, dann nicht von jedem Spiel Unmengen dort lagern. Und mein Wunsch wäre, wenn ihr kommt und da ist der eine Titel jetzt ausverkauft, schenkt doch euer Augenmerk einfach mal einem der anderen. Also wir haben wirklich gerade ein grandioses Line-up und man muss gar nicht genau einem Spiel hinterher sein, sondern wir versuchen ja auch ein bestimmtes Spielgefühl bei Board Game Circus mit den Spielen zu transportieren. Wir haben sie alle vorhin mechanisch angerissen und da habe ich schon gedacht, wen interessiert das? Weil ich kann dem im Kopf immer gar nicht folgen. Mir erklärt jemand, was ich lege, wo ich es hinpacke. Und wenn ihr das cool findet, dann freut mich das, weil dann haben wir das für die gemacht, die damit gut umgehen können. Für mich ist es ja eher eine emotionale Ebene. Und die Spiele, die wir machen, die sind alle, wie ihr wisst, sehr gut zugänglich, entwickeln aber eine tolle Spieltiefe durch die taktischen Möglichkeiten. Sie haben ihr geiles Artwork, sie haben ein Thema, was eine Welt erzeugt. Und das findet ihr natürlich in fast allen unseren Spielen so. Deswegen guckt sie euch einfach an, kommt vorbei. Ihr findet immer was Nices.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute mal den Zirkus zu. Wir freuen uns auf die Messe alle, glaube ich. Und ich bin gespannt, wie viel los sein wird zu den Signing-Sessions. Denn ich weiß noch, vor 2 Jahren war es, glaube ich, bei FIKA. Da war der Stand doch ganz schön überlaufen. Oder sogar schon 3 Jahre her.
Das war 2022 und da war die Schlange so lang. Nur bei der Signature-Session, das sollten wir uns merken, übrigens jetzt bei der Mengenplanung. Nur bei der Signature Session alleine war schon der komplette Vorrat von FIKA ausverkauft, bevor die letzte Person in der Schlange ein Spiel kriegen konnte. Ab der Hälfte der Schlange konnten wir dann quasi nur noch signierte Spielkarten verteilen und einen Gutschein für das Spiel. Das war schon irre, ja. Da waren mehrere 100 Leute, glaube ich, in der Schlange insgesamt.
Da war irgendwie total viel los. Na, hoffen wir, dass es diesmal auch so wird. Ich finde das immer ganz gut, wenn Schlangen stehen, heißt es, es produziert ja auch Aufmerksamkeit. Also ist es ja auch sehr, sehr gut für euch. Ja, ihr zwei, vielen Dank für den Überblick an der Stelle und ich kann auch nur empfehlen, nochmal in den Social-Media-Kanälen zu folgen, insbesondere Instagram, glaube ich, ist da derzeit so der beste und angesagteste Kanal. Da gibt es auch in der nächsten Zeit immer nochmal ein paar Infos zu den Spielen und natürlich auch zu den ganzen Terminen an der Messe und so weiter. Ja, das war's dann von uns für heute. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
5D 110.
Ciao.
110.